dass er dir hilft. So wie es auch ja unsere Predigtreihe auch zum Ausdruck bringt: Meet Jesus, begegne Jesus, Begegnungen verändern. Und heute ist das Thema der Versager. Da würden sich wahrscheinlich viele melden heute. Und deshalb ist das Thema auch so aktuell. Heute geht es, aber wir wollen ausgehend von Petrus natürlich dann auch über uns nachdenken. Und deshalb nehme ich euch jetzt mit hinein in das Johannesevangelium. Petrus war ja so der Klassensprecher des Jüngerkreises. Und da lesen wir in Johannes 13, dass er sagt: Ja, ich möchte bei dir bleiben, Jesus, auch jetzt in der kommenden schweren Zeit, Johannes 13, 37. Und Jesus sagt, ja, Petrus sagt: Lass mich bei dir bleiben. Und Jesus antwortet, und er sagt zu Jesus sogar: Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Da antwortete Jesus: Du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Jetzt überspringen wir ein ganzes Stück im Evangelium, machen weiter in Kapitel 19. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Weil dieser andere Jünger mit dem Hohenpriester bekannt war, ließ man ihn mit Jesus in den Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes gehen. Petrus blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und verschaffte auch Petrus den Zutritt. Die Pförtnerin fragte Petrus: Gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Mannes? Nein, ich nicht, antwortete er. Die Männer der Tempelwache und die Diener des hohen Priesters hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Drinnen im Palast aber begann das Verhör. Auch das überspringen wir jetzt im Detail, wo Jesus Rede und Antwort steht. Machen weiter in Vers 25. Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Ihr merkt den Kontrast. Da fragte man ihn: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnete er. Aber ein Diener des hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, das ist auch noch so eine Episode, der meinte: Ich habe dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen, und im selben Augenblick krähte ein Hahn. Der Name Petrus bedeutet Felsen. Diesen Namen hat Petrus nicht von seinen Eltern bekommen, sondern von Jesus. Petrus wurde einmal von Andreas, seinem Bruder, mit zu Jesus genommen. Andreas hatte Jesus zuerst kennengelernt. Und als Jesus Petrus dann vor sich sah, das lesen wir auch im Evangelium, sagte er zu ihm: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von nun an sollst du Petrus heißen, Felsen. Ich denke mir, Jesus hat Simon angesehen und hat gesehen: Boah, ich habe eine Sicht für dich. Etwas Großes soll mit dir geschehen. Und genau das liegt in diesem Namen auch drin. Er hat ein positives Bild von ihm. Nun, ich kann mir vorstellen, dass Petrus dieser neue Name gut gefallen hat. Er klingt ja auch cool. Er hat sich dann, denke ich, eine Visitenkarte drucken lassen. Simon Petrus, Klassensprecher. Auf diesen Felsen können Sie bauen. Das hatte ich so in der Vorbereitung vor Augen. Cool, ich bin tough. Ich bin ein ganz harter Bursche. Und er hat die Haltung gehabt: Ich schaffe das. Und er will sich sogar für Jesus schlagen und verspricht ihm: Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Und Jesus sieht das und wählt nun eine ziemlich direkte Methode, um ihn etwas runterzuholen. Und was ist die beste Methode? Er sagt ihm die Wahrheit. Aber auch das hilft nicht immer, wie wir sehen. Du willst für mich sterben. Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Okay, wie reagiert Petrus jetzt? Er sagt nichts, also zumindest wird uns nichts geschildert, aber er denkt sich, das werden wir mal sehen. Dann besorgt er sich ein Schwert und versteckt es unter seinem Umhang. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wo habe ich das eigentlich her? Er wartet ab. Dann kommt die Stunde, in der Bewaffnete kommen, um Jesus festzunehmen. Und nun wird Petrus gewalttätig, um seinen Willen durchzusetzen. Und wir merken, es ist schon längst nicht mehr der Wille Gottes. Und dann heißt es, Johannes 18, 10 und 11, Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Das steht in der Bibel. Plötzlich zog er es, schlug damit auf Malchus, den Diener des Hohenpriesters, ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Und alle fassen sich jetzt ans Ohr. Aber Jesus befahl Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich etwa den bitteren Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Und dann kommt der Augenblick, in dem der Fels zerbricht. Und vielleicht erkennt ihr das auch hier vorne, dass hier ein Fels dargestellt ist, der zerbrochen ist. Während Jesus vor dem hohen Priester für die Wahrheit einsteht und dafür auch Schläge einstecken muss, wärmt sich Petrus an einem Feuer und leugnet vor laufender Kamera dreimal vehement, Jesus überhaupt zu kennen. Fassungslos steht Petrus dann vor seinem eigenen Versagen schließlich. Er hat sich und seine eigene Kraft maßlos überschätzt. Er hat gegen seine innersten Überzeugungen gehandelt und er ist der Aufgabe nicht gerecht geworden, die er sich gestellt hat. Er ist gescheitert. Ich bin ein Versager. Zu versagen ist wirklich nicht schön und manchmal sogar richtig schlimm. Und einige haben sich ja schon gemeldet, gleich am Anfang. Ich denke, wir alle können davon auch etwas erzählen. Das Versagen hat viele Gesichter. Und das ist nicht nur bei Menschen, die Gott nicht kennen, der Fall, sondern auch bei Nachfolgern Jesu. So wie Petrus es einer war. Eine Ehe wird aufgelöst. Ein Geschäft kommt in die Krise, ein Bankrott droht. Mir wird gekündigt, weil ich an meiner Arbeitsstelle gescheitert bin. Eine Gemeinde scheitert und bricht auseinander. Oder als Vater fällt es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass ich eigentlich nicht der Vater gewesen bin oder bin, der ich eigentlich gerne wäre. Oder ich merke, ich bin nicht mehr Herr meines Trinkverhaltens. Oder es zieht mich im Internet immer auf gewisse Seiten. Insbesondere im Blick auf die Zukunft und den Beruf haben viele Menschen Angst vor Versagen. Ich habe gerade in der letzten Woche in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine kurze Notiz gefunden. Da heißt es, das psychische Leid nimmt alarmierend zu. Jeder zweite Deutsche empfindet auf der Arbeit starken Leistungsdruck. Der Gebrauch von Antidepressiva schießt in die Höhe. Der Krankenstand hat sich binnen 20 Jahren verdreifacht. Woran wir sehen, dass schon die Angst vor dem Versagen, bevor es eigentlich geschieht, Menschen krank machen kann. Stimmt nicht? Stand da zumindest drin, aber ich denke, es ist signifikant. Ich habe auch ein persönliches Beispiel. Vielleicht zum Trost für die jugendlichen Leidensgenossen, die mit der Schule nicht so gut zurechtkommen. Das war bei mir auch leider der Fall. Am Anfang der Gymnasialzeit, da gab es eine Orientierungsstufe und eines Tages kam ein amtlicher aussehender Brief bei uns zu Hause an. Ich habe den aus dem Briefkasten geholt, zufälligerweise, und gesehen, oh, der kommt von der Schule. Und dann habe ich ihn geöffnet und da stand drin, dass ich nicht fürs Gymnasium geeignet bin und einen anderen Schultyp aufsuchen sollte. Cool, ne? Diesen Brief haben meine Eltern nie gesehen. Tja, Ich habe mich so geschämt, weil ich wollte es doch, aber ich habe dieses Ziel nicht erreicht da. Ich bin ein Versager. Also bitte nicht nachmachen, ne, mit dem Briefe weg und so. Also Gott sei Dank habe ich dann doch noch irgendwo die Kurve gekriegt, hatte auch ein echtes Umfeld, das mir unheimlich geholfen hat, muss ich wirklich sagen. Orden für meine Eltern. Und ich habe meinen Weg gefunden, auch mit Gottes Hilfe dann schließlich. Kehren wir noch einmal zu Petrus zurück. Wie geht es ihm jetzt? Was geht in ihm vor? Es heißt im Evangelium, er weinte bitterlich. Und das kann ich gut verstehen. Er schämt sich, er ist verzweifelt, er sitzt im Loch, er sagt, ich habe versagt, ich habe meine Zukunft verspielt, nun geht es bergab und immer tiefer und tiefer und tiefer und halt. Halt, wenn du in dieser Dynamik bist, wenn ich da hineinrutsche. Wir sehen, Petrus hat sich überschätzt, wir überschätzen uns. Aber nun soll er nicht den Fehler machen, Gott zu unterschätzen. Denn Gottes Liebe ist größer als unser Versagen. Viel größer. Im Zerbruch dieses Steines findet Jesus Christus, findet Gott den Raum, um sein Leben zu entfalten. Und deshalb hat Caro hier eine Christrose hingestellt. Wie schön, vielen Dank, Caro, für die Christrose, die in diesem gebrochenen Stein Raum findet, aufzuwachsen und ihr Leben zu entfalten. Jesus hat gewusst, dass Petrus versagen wird. Er hat es ihm ja auch gesagt, aber er wollte es nicht glauben. Jesus hat gesehen, mit welcher Dynamik er da wirklich dem Scheitern entgegenrennt. Wie ein großer, schwerer Lastwagen, der ungebremst einen Berg hinunterfährt und gnadenlos aufprallen wird. Und Jesus ist gekommen und er hat sich in den Weg gestellt und diese ganze Wucht und Energie dieses Aufpralls auf sich genommen. Diese ungeheuren Kräfte, die da entfaltet werden, hat sich zerbrechen lassen und zermalmen lassen, um Petrus zu retten, dich und mich zu retten. Dafür ist er gekommen. Das ist das Ziel seiner Sendung. Gottes Liebe hört nicht bei unserem Versagen auf, sondern gerade da wird sie besonders stark und intensiv erfahrbar. Jetzt verstehen wir besser, warum wir sagen, Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Er ist Sieger über unser Versagen. Wir lesen im Evangelium nach Kreuz und Auferstehung. Jesus steht auf von den Toten, begegnet er Petrus neu und er zeigt ihm seine durchbohrten Hände. Und er sagt, schau, ich bin das Lamm Gottes, das das Versagen der Welt genommen hat, auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Ich habe dein Versagen, deine Sünde auf mich genommen und bin dafür gestorben und schlage jetzt ein neues Kapitel auf für dich und für die Welt. Möchtest du das? Vertraust du mir? So stand er nicht nur vor Petrus, sondern auch vor den anderen Jüngern. So steht er auch heute hier mitten unter uns. Jesus hält an Petrus fest, sehen wir hier, und auch an diesem positiven Bild, das er für ihn hatte, als er ihn am Anfang gesehen hat. Er hält an ihm fest, auch durch all das Versagen hindurch. Am Ende des Johannesevangeliums begegnet Petrus Jesus erneut. Der Auferstandene steht vor ihm und diese Szene, die möchte ich auch mit euch jetzt nochmal anschauen. Jesus fragt Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus dann: Sorge für meine Schafe. Ich finde, das ist eine ergreifende Szene. Petrus dachte, ich bin ein Versager, ich bin zu nichts mehr nütze. Ich habe versagt, aber Jesus hält an ihm fest und vertraut ihm neu und öffnet ihm die Zukunft. Er stellt ihn wieder auf die Füße und bringt ihn wieder auf den Weg seiner Bestimmung. Und ich denke, genau das, diese Zuversicht soll diese Predigt und das Wort Gottes heute auch in dir und in mir erwecken. Gott ist mit dir und mit mir trotz allen Versagens nicht am Ende, sondern am Anfang. Es sind die Versager und Gescheiterten, die Jesus wieder neu und jetzt erst richtig auf die Beine stellt. Schaut doch mal rein in die Bibel, was das für Menschen sind. Petrus haben wir ja. Paulus, der Christenverfolger. Matthäus, der Zöllner, der die Leute ausgenommen hat. Bankier. Nein, nichts gegen die Banker. Also, war nicht gut. Das nehme ich zurück. Nee, er war Zolleinnehmer. Maria Magdalena, die Prostituierte. Und viele, viele andere. Jesus hat sie alle wieder auf die Beine gestellt. Und eine Beobachtung, die möchte ich jetzt auch noch mit euch teilen. Ich habe in den griechischen Text hineingeschaut. Dazu gleich. Jesus hat dreimal gesagt, liebst du mich? Und Petrus hat dreimal geantwortet. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich dreimal? Für Jesus wäre doch vielleicht einmal genug. Aber ich glaube, dreimal war wichtig für Petrus. Diese Wiederholung war wichtig für ihn und für seine eigene Seele. Petrus hat Jesus dreimal verraten und nun gibt Jesus ihm die Möglichkeit, dreimal diesen Neuanfang nochmal zu festigen. Es war wichtig für Petrus. Und genau das merke ich bei mir und vielleicht merkst du das auch in deinem Leben, dass es manchmal wichtig ist, Dinge nochmal zu wiederholen, zu kräftigen, gute Gewohnheiten zu entwickeln, die man immer wieder auch durchführt, bestimmte Gebete auch immer wieder zu beten. Und ich denke, das ist auch der Sinn davon, wenn wir jetzt am Mittwoch, glaube ich, die Fastenzeit beginnen, also für manche ist das dann eine Möglichkeit, auch in dieser Zeit zu fasten, zu beten, bestimmte Dinge zu tun, um sich selber auch zu festigen in diesem Entschluss, ja diese Liebe zu Gott zu zeigen und ihm nachzufolgen. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, ich brauche das für mich, aber es ist eine Möglichkeit und Jesus bietet es an. Deshalb dieses dreimal. Jetzt der Blick in den griechischen Text. Dort werden nämlich zwei verschiedene Begriffe von Liebe verwendet. Ihr wisst, es gibt drei, ne? Agape, die göttliche Liebe, Philia, das ist mehr so die menschliche Dimension und dann Eros, das kommt hier nicht vor, das ist dann die erotische Liebe. Aber Agape und Philia. Und jetzt, Jesus sagt bei der ersten Frage, Petrus, liebst du mich mit der Agape-Liebe, mit dieser göttlichen Liebe? Und Petrus antwortet, mit der Philia. Beim zweiten Mal fragt Jesus wieder, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Und Petrus antwortet wieder, ja Herr, ich liebe dich mit der Philia-Liebe. Was macht Jesus jetzt beim dritten Mal? Beim dritten Mal sagt er, okay Petrus, liebst du mich mit der Philia-Liebe? So steht es im griechischen Text. Und dann sagt Petrus, ja, ich liebe dich mit der Philia-Liebe. Ich finde das bemerkenswert und interpretiere es so, Petrus hat dazugelernt, er ist demütig geworden und er sagt, ich liebe dich mit meiner einfachen menschlichen Liebe. Ich will meinen Mund nicht so voll nehmen. Und Jesus sagt, ich erwarte auch nicht mehr von dir, sondern ich bin sehr zufrieden damit, dass du so ehrlich bist und dass du so demütig auch kommst. Verlass dich nicht auf dich selbst, lieber Petrus, sondern verlass dich auf mich. Petrus ist geheilt von seiner Selbstüberschätzung und lässt sich neue Visitenkarten drucken. Simon Petrus, Klassensprecher, der auf Jesus Christus vertraut. Auf diesen Felsen können sie bauen. Und jetzt wird deutlich, wo der wirkliche Halt ist und warum Petrus der Fels ist, weil er an Jesus Christus glaubt. Es ist sein Glaube, der ihn zum Felsen macht, zum Hirten. Nicht, dass er selber so fest ist, sondern Christus in ihm. Das Leben Christi, das in seiner Zerbrochenheit sich entfalten kann und immer wieder neu sichtbar wird, das macht ihn zum Felsen, Christus in ihm. Blaise Pascal hat einen tollen Satz geprägt. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Jesus holt dich und mich aus dem tiefsten Loch des Versagens und bringt uns zum Ziel. Und wenn du auch vielleicht heute in diesem Loch so bist, und möchte ich dir das zurufen, dass Jesus seine Hand dir ausstreckt und sagt, ich bringe dich zum Ziel. Bei Petrus war das Versagen kein Hindernis für Jesus, solange Petrus ihm die Bruchstücke seines Lebens immer wieder gebracht hat. Und das war auch später noch nötig, wie wir im Evangelium lesen. Und es ist Jesus nie zu viel geworden. Und auch dein und mein Versagen ist kein Hindernis für Jesus, wenn du ihm immer wieder die Bruchstücke deines Lebens bringst. Und lass dich nicht von Scham oder Versagensängsten quälen. Jesus ist Sieger. Und darauf kommt es an. Und er fragt auch dich, liebst du mich? Und er will es immer wieder von dir hören. Und er wird nicht ungeduldig. Und er freut sich jedes Mal. Und er erwartet keine komplizierte Antwort, keine sehr heilige Antwort, sondern nur eine ehrliche, menschliche. Also, ja, Herr, ich liebe dich mit dem, was ich dir geben kann. Und Jesus sagt dann folge mir nach und ich werde dich zum Ziel bringen. Amen. Ich möchte euch einladen, einfach einen Augenblick stille zu sein, die Augen vielleicht zu schließen, auf Jesus zu schauen. Und ich werde dann ein Gebet sprechen mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass wir gerade auch als die zu dir kommen können, die versagt haben. Herr, und danke, dass wir nicht die Ansprüche runterschrauben müssen oder die Ziele, die du gegeben hast, sondern dass wir einfach mehr Vertrauen zu dir und weniger zu uns entwickeln dürfen. Herr, und so halten wir dir das hin, auch wo wir in die Irre gegangen sind, vielleicht die falschen Visitenkarten gedruckt haben, bitten dich, Herr, vergib uns und vergib mir. Und danke, dass du mich und uns herausholst aus diesem Loch und dass du uns immer wieder neu auf den Weg stellst und dass du eine Vision hast für unser Leben, so wie für Petrus damals, und dass du uns zum Ziel bringen wirst. Das halten wir fest, Herr. Egal, was auch in dieser Welt um uns herum ist, und sagen, Jesus, du bist Sieger. Und ich bitte dich, füll uns jetzt mit deinem Geist, deinem Glauben, deiner Liebe, deiner Hoffnung. Und hab Dank, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen. Du bist der Fels, auf den wir bauen können, unser Lebenshaus. Herr, wir ehren dich und danken dir auch, dass wir das Abendmahl zusammen feiern können, das uns erinnert an dein Opfer, dass du dich wirklich hingestellt hast und die ganze Dynamik des Aufpralls dieses ungebremsten Lastwagens unseres Versagens auf dich genommen hast, um uns zu retten. Und dafür wollen wir dir die Ehre geben und dich anbeten und dir danken. Amen.